Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber am Wochenende. Vielleicht habt ihr es gar nicht mitbekommen, aber quasi soeben, also Anfang dieser Woche, ist eine der wahrscheinlich größten Hype-Serien der letzten Jahre zu Ende gegangen, und zwar Euphoria, die in Deutschland bei HBO Max und Sky Wow streamt. Und ich habe die Serie ja nur so am Rande mitbekommen nach der ersten Staffel, aber habe gemerkt, da gibt es anscheinend unglaublich viel Gesprächsbedarf. Deswegen von Anfang an, wenn ihr Euphoria Staffel 3 noch nicht gesehen habt, bitte hört diesen Podcast nicht, außer ihr habt keine Angst vor Spoilern. Also hier kommen jetzt Spoiler. Ihr habt noch eine Chance abzuspringen. 3, 2, 1. So, Podcast startet. Mein Name ist Jenny Ecke. Mir gegenüber sitzt unser Sam Levinson-Flüsterer Patrick Reinwart. Hallo Patrick.
Hi.
Du bist einer der Menschen, wo ich über die Jahre mitbekommen habe, dass du Euphoria magst und auch ein grundsätzliches Interesse an der Arbeit von Sam Levinson, dem Showrunner der Serie, hast. Also ich korrigiere mich, aber ich denke, du mochtest sogar The Idol.
Ja, mit Abstrichen.
Also,
ich fand es schon interessant, was da alles so passiert ist und wie die Serie war. Ich fand sie schon auf jeden Fall nicht so wie die ersten beiden Euphoria-Staffeln so gut. Also da hat man schon mehr gemerkt, dass da irgendwie einiges auch im Hintergrund, glaube ich, schiefgelaufen ist oder so. Aber ich fand sie trotzdem interessant genug, um sie zu schauen.
Okay, das sind schon mal gute Voraussetzungen. Du hast dir auch das Finale von Staffel 3 angeschaut.
Ja.
Ich habe mir seit der ersten Staffel von Euphoria, glaube ich, nur eine der Special-Episoden und jetzt die allerletzte Staffel der Serie angeschaut, um so eine Vorstellung davon zu bekommen, was ist da eigentlich passiert. Mhm. Wir werden in dieser Folge jetzt nicht die ganze Sam Levinson-Kontroverse aufschlüsseln können und so weiter, sondern wir fokussieren uns hier erstmal nur auf unmittelbare Gefühle, Reactions zu diesem Finale, über das ja viele Menschen auch reden aktuell. Und deswegen am Anfang vielleicht Scene-Setting, Patrick, das, was ich als erstes mitbekommen habe, als diese neue Staffel nach ungefähr 4 Jahren Pause gestartet ist, war, dass viele überrascht waren von dem Genrewechsel.
Ja.
Euphoria mit Zendaya war ja immer, und Sydney Sweeney und Jacob Elordi war ja immer irgendwie so eine Coming-of-Age-Story auch, Schulsetting und so weiter. Drogen haben immer eine wichtige Rolle gespielt, auch Drogenhandel, aber es war jetzt keine Gangsterpistole. Wie ist das jetzt in der dritten Staffel?
Ja, da gab es jetzt schon einen sehr krassen, radikalen Wechsel. Es war schon vorher bekannt, dass die Serie wegen der vielen Zeit, die vergangen ist, auch zwischen den Staffeln jetzt einen Zeitsprung machen wird. Der passiert dann auch direkt am Anfang und es sind alle aus der Highschool raus mittlerweile, also schon ins junge Erwachsenenleben eingetreten, so der harte Alltag Amerikas. Hat da viele jetzt schon im Griff und die Staffel fokussiert sich schon sehr, sehr stark auf Zendayas Rue. Also sie ist immer noch die Erzählerin mit ihrer Voice-Over-Stimme natürlich auch, aber sie steht auch von ihrem Handlungsstrang her jetzt in der dritten Staffel immer noch im Vordergrund. Das wird gleich in der ersten Folge dann etabliert, dass Laurie wieder bei ihr auftaucht. Das ist diese Dealerin aus der zweiten Staffel, oder nicht mehr Dealerin, das ist eine Drogenboss ist sie eigentlich. Und die sagt, hey, du hast noch Schulden in Millionenhöhe bei mir jetzt und du musst jetzt für mich arbeiten und musst da selber zur Drogendealerin werden. Über die Grenze nach Mexiko muss sie da Drogen schmuggeln und wird praktisch dann in diesen Gangster-Crime-Plot da reingezogen. Die Serie ist da schon kaum wieder zu erkennen eigentlich. Es wirkt wirklich mehr wie so ein Stück weit Breaking Bad oder sowas, was denn Levinson da aufzieht, wo jetzt irgendwie die Euphoria-Figuren reingeschmissen werden. Und auch bei den anderen Figuren sind da teilweise völlig komplett unterschiedliche Lebenswege jetzt eingeschlagen worden. Cassie zum Beispiel ist verlobt mit Nate Jacobs, also der Jacob Elordi-Figur. Und Cassie ist ja Sydney Sweeney. Und die beiden stehen eben vor der Hochzeit. Und da gibt es viel Diskussion am Anfang, dass er hat jetzt die Baufirma von seinem Vater übernommen und ist da teilweise auch in hohe Schulden verwickelt, die er abzahlen muss, aber auch nicht das Geld dafür hat. Und die große Diskussion ist vor allem, dass Cassie so ein großes Blumengesteck will für die Hochzeit, was er eigentlich nicht bezahlen will. Und sie fängt dann an, einen OnlyFans-Account zu machen, um da Geld mit zu verdienen. Das ist auch ein großer Diskussionspunkt. Und einer, ich würde sagen, nach Rues Story eigentlich so mit der größte Handlungsstrang auch in dieser dritten Staffel. Und die anderen Figuren sind teilweise wirklich ein bisschen sehr verstreut und wirken da manchmal sehr, fast schon wie Statisten oder Randfiguren in dieser neuen Staffel. Also das ist, glaube ich, auch einer der großen Kritikpunkte von den Fans, dass man gerade vor allem Hunter Schafers Figur Jules, die ja mit die zentralste Dynamik hatte, mit Zendaya, die ist wirklich in der neuen Staffel kaum noch zu sehen. Die bekommt einen Handlungsstrang, dass sie jetzt irgendwie auf die Kunstschule will und sich so als Malerin verdingen will, aber dadurch, dass sie da nicht von leben kann, wird sie praktisch so eine Art Escort, die da mit ihren Sugar Daddies in so super teuren Apartments chillt und aber halt die ganze Zeit eigentlich nur malen will und da ihre Kunstausbildung haben will. Und das ist eigentlich schon fast auch alles, was man in diesen zwei Sätzen über die Figur und ihre Entwicklung in der neuen Staffel sagen kann. Sie bekommt kaum Raum da, dass aus dieser Story irgendwas gemacht wird oder so, aber das sind so die verschiedenen Punkte, wo die dritte Staffel eben dann ansetzt und eigentlich fast eine neue Serie aus Euphoria macht. Also man fühlt sich wirklich, als würde man was ganz anderes schauen, wo halt dann zufällig immer die Euphoria-Figuren auch mit dran beteiligt sind. Aber es ist wirklich was ganz Eigenes, Neues so. Eben auch wegen dem Genrewechsel in dieses Crime-Thriller-mäßige mit Zendaya.
Bevor wir jetzt zum Finale kommen, gab es bei dir dann den Punkt, wo du damit warm geworden bist?
Ich bin eigentlich in der ersten Folge direkt mit warm geworden, weil ich es auch richtig und konsequent finde, dass die Serie komplett neue Wege geht, weil man eben schon ab der zweiten Staffel gemerkt hat, okay, die werden jetzt auch alle älter und wollen dieses Problem natürlich umgehen, dass du Schauspieler, Schauspielerinnen hast, die jetzt schon in ihren Mitte, Ende 20ern sind und jetzt keine Highschool-Leute mehr spielen können. Deswegen finde ich es einfach erstmal einen mutigen, guten Schritt, dass man da was komplett Eigenes mitmacht. Ich finde auch gut, dass die Serie sich ein bisschen von sich selbst da lösen will und nicht nochmal dasselbe aufwärmt oder so, sondern auch wirklich sagt, okay, wir machen jetzt so eine Art fast schon Schlussstrich unter das bisherige Euphoria und wollen mal jetzt in der dritten Staffel was ganz Neues ausprobieren. Und ich habe mich da mit angefreundet, aber das Problem wurde dann eher größer im Verlauf der weiteren Folgen. Ich finde, dass sie dann sehr in ihren Handlungssträngen auf der Stelle tritt, dass man auch merkt, dass Sam Levinson irgendwie, glaube ich, nicht ganz wusste, welchen Figuren und Stories er da jetzt mehr Gewicht geben wollte oder so. Und ich finde, da bleibt einfach total viel Potenzial auf der Strecke und lässt da viel liegen, gerade was auch eben die alten Figuren angeht, die da noch mit drin rumschwingen. Man hat dann zum Beispiel auch eine Figur wie Lexi, die ja mit die beste Freundin eigentlich von Ruiz, die dann so eine Hollywood-Karriere so als Assistentin einschlägt. Und das finde ich als Setting eigentlich ganz spannend, dass er da auch immer wieder aktuelle Sachen auch aufgreift, so aus der Branche oder so rund um Los Angeles, Hollywood oder so, aber da wird dann nicht viel draus gemacht. Ich habe mich dann Folge für Folge gefragt, wo geht das jetzt noch hin, auch der Handlungsstrang mit Cassie und Nate, also gerade Jacob Elordi, der in den ersten zwei Staffeln wirklich so einen Patrick Bateman-ähnlichen Psychopathen fast schon gespielt hat, der wirklich eine eiskalte Aura da hatte, der wirkt da fast wie weggetreten in den neuen Folgen, er ist viel sanfter und auch verlorener oder so, was ich als Charakterentwicklung erstmal auch interessant finde, aber er wirkt dann irgendwie total isoliert und ich weiß jetzt, ich stecke da natürlich auch nicht drin, wie alles am Set ablief, aber es ist ja, glaube ich, recht bekannt gewesen, dass sie auch Probleme hatten, da alle immer, auch wegen den Terminplanungen und so weiter, weil die ja teilweise mega, mega Stars geworden sind und dann auch immer Zeit da freiräumen mussten in ihrem Schedule oder so, dass sie da, wann sie wen am Set haben oder so. Und viel oft wirkt es wirklich, als wären die Figuren isoliert voneinander in ihren eigenen kleinen Storylines und machen da nicht so große Entwicklungen und Fortschritte durch. Also das ist mir immer wieder aufgefallen. Das waren jetzt ja nur 8 Folgen eigentlich, aber in denen ist insgesamt, wenn man jetzt Zendayas Ruder ausklammert, ist nicht so viel passiert einfach. Aber ich finde, die ist da sehr auf der Stelle getreten. Da ist ja viel Leerlauf gewesen auch und Potenzial immer wieder, wo ich denke, das ist eigentlich cool, da will ich mehr von sehen. Und dann gerade eben auch mit Hunter Schafers Figur, so da frage ich mich wirklich, was da die Idee war. Das war ein bisschen wie Barbie Ferreras Figur auch, die in der zweiten Staffel ja auch schon irgendwie anscheinend hinter den Kulissen gab es da Stress, weil sie unzufrieden war mit der Entwicklung von ihrem Charakter. Und dann wirkt es immer so, als würde Sam Levinson die Figuren dann nicht ganz fallen lassen wollen und dann denkt, okay, er muss sie noch mit drin haben, aber weiß dann nicht wirklich, was er damit anfangen soll und macht die dann wirklich eher zu so frustrierenden Randnotizen irgendwie.
Der Nate überlebt ja die Staffel auch nicht, ne?
Genau, der
verliert er nicht Finger oder irgendwie sowas?
Ja, das ist so im Verlauf der Folgen, da wird sehr demoliert körperlich schon, weil dann immer wieder diese Gangstertypen kommen, die halt Geld von ihm eintreiben wollen, das er nicht hat, und dann verliert er erstmal ein Zeh und dann eine Folge darauf wird er wieder von denen aufgesucht. Das ist fast schon wie eine Comedy-Wiederholung von derselben Situation, dass er dann wieder ein Körperteil verliert oder so. Also er wird da schon ultra hart angegangen und in der vorletzten Folge ist dann wirklich auch sein Tod einfach. Also er wird dann, können wir jetzt hier offen sagen, er wird dann Kill Bill Volume 2 mäßig in einer Holzkiste unter der Erde verbuddelt. Und da ist so eine Art Luftrohr noch drin, wo er ein bisschen Sauerstoff hat. Und das Problem ist aber, dass er da irgendwo beim Landstrich von Los Angeles außerhalb liegt und dann kommt so eine Klapperschlange, die dieses Luftrohr entdeckt und dann zu ihm da runter geht und das ist dann sein endgültiges Ende. Also die kommt dann rein zu ihm und dann gibt's schon einen Cut und dann wird er irgendwann später von Cassie und Lexi da auch geborgen und aufgebuddelt und sie ist schon voller Hoffnung und sagt so, nee, wir haben dich gefunden und sie machen eine Saga und du hast nur schon diese leicht aufgeblähte Leiche von ihm da drin liegen. Also sehr unschönes Ende, das er da leider findet, aber ja, auch.
Und Cassie und Lexi sind dann am Ende in ihrem OnlyFans-Haus und machen Karriere?
Ja, genau. Das ist eigentlich alles, was dann im Finale auch noch passiert, dass Cassie sagt so.
Und sie sehen traurig aus.
Ja, sie sehen so ein bisschen traurig aus. Da wird auch da ein bisschen über die Bibel noch geredet. So, was
das
ja auch
wird ja sehr viel geredet.
Ja, Sam Levinson versucht da gerade auch im Finale immer wieder so religiöse und biblische Motive dann mit reinzubringen. Aber ja, es, generell, wenn wir über das Finale gleich sprechen, da wirkt einfach total viel noch unabgeschlossen. Und es wird so mit zwei, drei kleinen Momenten und Szenen irgendwie noch dann aufgegriffen, aber auch der ganze Tod von Nate, den ja auch die anderen Charaktere gar nicht mitbekommen dann. Das wissen ja nur die beiden, die ihn da dann ausgebuddelt haben, dass er überhaupt gestorben ist. Da gibt es dann keine Reaktionen oder Sachen mehr drauf. Ich meine, ich hätte mir jetzt auch nicht gewünscht, dass es dann große Abschlüsse gibt, wie irgendwie Beerdigungen und Trauersequenzen. Ich meine, wenn ich jetzt auf die ganze Staffel zurückschaue, finde ich schon konsequent, dass die einfach noch düsterer und bitterer ist und das ja auch oft so ein Spiegel ist von, wo befindet sich Amerika gerade, in welcher teilweise abstoßenden Situation oder so, die da diesen perversen American Dream da vorgehalten bekommen. Und da finde ich es auch konsequent, dass manche Sachen auch nicht aufgelöst werden oder du so perfekte Enden hast, wo du irgendwie eine Schleife drum machen kannst und sagst, das fühlt sich jetzt auch abgeschlossen an, aber gerade in der letzten Folge jetzt im Finale häuft sich das schon, dass du wirklich einzelne Figuren hast, an denen du halt wirklich auch hängst, die du halt über Staffeln begleitet hast und die wirken jetzt irgendwie so hängen gelassen so ein Stück weit. Cassie, die ja jetzt auch, die am Anfang da noch im Diner sitzt und irgendwie verzweifelt und traurig ist wegen Nate. Und dann später kennst du es und sagst so, ja, ich mache jetzt einfach weiter und verfolge hier meine OnlyFans-Karriere so als Mega-Creatorin weiter und baue mir da was Eigenes auf und so schwamm drüber so ein bisschen. Ja, nee, das ist jetzt halt tot, aber ich mache mein eigenes Ding noch so weiter. Ich meine, das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Zynismus, der auch gewollt ist von der Serie so ein bisschen, weil ich finde auch den Umgang so mit Sydney Sweeneys Figur in der Serie schon bewusst provokant so, dass viele haben sich da, glaube ich, sehr drüber aufgeregt, gerade weil Sam Levinson ja auch dazu neigt, das hat er in den ersten Staffeln auch schon sehr sexualisierte Szenen zu machen, die auch oft sehr fragwürdig sind, aber meiner Meinung nach ist er schon jemand, der weiß, mit was er da für Provokationen spielt oder so. Das, manchmal ist, das schießt mir das auch übers Ziel hinaus und ich weiß nicht, was das dann soll, aber ja, ich finde eben teilweise trotzdem im Finale, dass da einfach zu viel dann zu abrupt abgeschlossen wird und er wirklich die ganze Staffel lang, glaube ich, so viel Aufwand und Detailverliebtheit in diesen Handlungsstrang mit Zendaya reingesteckt hat. So, das ist so dieser große Handlungsbogen auch, der eben durch das Genre auch komplett neu ist und der auch drüber gesprochen hat, dass er sich für die Staffel ja auch von so Italo-Western hat inspirieren lassen. Auch wie die aussieht, da können wir vielleicht auch noch drauf sprechen. Also gerade was das Optische und das Inszenatorische angeht, das ist immer noch sehr gut, finde ich alles.
Auf Film gedreht,
ich glaube auf 70mm Widescreen so, also es sieht wirklich wilder an diese Sergio Leone Western da teilweise, an diese Panorama Weitwinkelaufnahmen anknüpfen und es klingt ihm auch gut, finde ich. Also ich bin jetzt nicht der mega große Seriengucker, der sich alles kreuz und quer vom Look her anschaut, aber ich finde Euphoria sticht da immer noch sehr aus, also dass du einen sehr kinoreifen filmischen Look hast, auch was die Einstellungen und Bilder angeht oder so, was da drin steckt, da finde ich, ist die dritte Staffel immer noch sehr stark, also und das ist auch was mich persönlich immer sehr anspricht, wenn eine Serie auch wirklich eine Handschrift hat, einen Look und Sam Levinson hat da wieder eigentlich alles in eigene Regie gemacht bei der dritten Staffel, so for better or worse kann man sagen, so im Guten wie im Schlechten, aber er ist da wieder alleine irgendwie Regisseur, Drehbuchautor, ich glaube Schnitt ist auch oft von ihm oder so, also er ist da komplett dahinter und verleiht dem Ganzen so einen sehr starken Look auch, dass der sich da durch diese dritte Staffel auch zieht.
Ich habe ja jetzt nur die letzte Folge geschaut, die über 80 Minuten lang ist.
Ja, 93 Minuten. Ich glaube, eins der längsten HBO-Finales wieder aller Zeiten oder so.
Mich hat das auch so ein bisschen vom Grundfeeling an die Streaming-Serien von Nicolas Winding Refn erinnert, weil man das irgendwie schaut und denkt, keine andere Serie jetzt gerade sieht so aus. Mhm. So. Und gleichzeitig weiß ich nicht ganz, was das alles soll.
Ja.
So, also der Look hat mich auch, da habe ich dann wirklich überlegt, schaue ich nochmal die letzte Staffel von Anfang an, weil das halt wirklich, wirklich ungewöhnlich aussieht und es auch interessant macht. Ich frage mich halt so ein bisschen, wie kommt denn so diese von dir auch angerissene Problematik der amerikanischen Gegenwart, der Drogenepidemie, die ja auch in der Entwicklung von Rue eine sehr wichtige Rolle spielt, auch in ihrem Ende, weil sie stirbt ja im Finale von Euphoria auch an letztendlich auch her, auch wenn, so wie ich das verstanden habe, die Pillen, die sie genommen hat, die wurden ja mit Fentanyl
gespiked.
Also sie wusste nicht, was sie nimmt, aber sie wusste, dass sie Schmerz oder was weiß ich, Tabletten nimmt.
Genau.
Also es ist auch ein auf ihre Sucht zurückzuführen, sozusagen ihre Suchtkrankheit. Aber wie wird diese Thematik, die ich an Euphoria schon in der ersten Staffel super spannend fand, das anhand von Teenagern auch zu erzählen, mit diesen ganzen Western-Motiven verbunden? Also findet das für dich wirklich zusammen?
Nicht so richtig eigentlich. Also ich finde es, wie vieles von der Staffel, es sind so einzelne Motive und Sachen, die ich für sich genommen gut finde, aber es kommt einfach nicht so organisch für mich zusammen. Also gerade wenn wir jetzt drüber sprechen, dieser ganze tragische Tod jetzt von Rue, der ist schon konsequent, finde ich, und auch emotional haut der rein. Ich meine, es ist ein bisschen fies wieder oder fast schon emotional manipulativ, dass dann nochmal so eine Art Fantasy-Traumsequenz kommt von ihr, wo man ja auch nochmal Fess aufgreift, also die von Angus Cloud gespielte Figur. Da hat Sam Levinson ja jetzt auch gesagt, dass es bewusst so war. Eigentlich hatte er nicht so ein düsteres Ende im Sinn für Rue, aber in der Entwicklung der Serie ist es ja dann passiert, dass Angus Cloud 2023 wirklich an einer Überdosis Drogen gestorben ist, wo unter anderem auch Fentanyl im Spiel war und gerade die Fentanyl-Krise in den USA einfach ein riesiges Thema ist und Sam Levinson ja auch die Serie seit Staffel 1 schon aus persönlichen Erfahrungen gestaltet hat, weil er selber auch eine Drogenvergangenheit hat. Und deswegen finde ich das jetzt irgendwie passend in der Härte oder so, dass es so endet auch für Rue, dass sie dieses tragische Ableben hat, weil viele sich sicherlich ein Happy End gewünscht hätten. Und er meinte, das gibt es einfach oft bei stark Drogenabhängigen nicht so, dass man dieses Happy End hat. So, es läuft halt leider oft in der Realität auf genau das hinaus. Und dass es dann irgendwie so verknüpft ist mit dieser Crime-Story, das fügt sich dann schon so zusammen, weil es aus der ganzen Entwicklung der Staffel raus dann darauf hinausläuft, weil eben Rue diese Wandlung durchmacht, dass sie erst als Dealerin für Laurie arbeiten will. Dann kommt sie eben das erste Mal auf zu diesem Stripper-Imperium von diesem Alamo und dann wechselt sie ja die Seiten, wird aber gleichzeitig noch von der DEA erwischt und muss dann eben als verdeckte Ermittlerin praktisch arbeiten für beide Seiten dann. Und dass es dann darauf eben hinausläuft, dass sie ist ja jetzt auch keine professionelle Gangster-Königin da oder so, dass es irgendwie dann doch alles ihr über den Kopf wächst und sie dann enttarnt wird so als Verräterin. Und dadurch, dass alles dann passiert, dass er dann, also Alamo, ihr dieses Fentanyl unterjubelt sozusagen und sie daran stirbt. Das funktioniert dann schon so als Abschluss von dieser Story. Aber ich fand es trotzdem teilweise schwierig, dass da so viel Fokus eben drauf gelegt wurde, auf diese Crime-Thriller-Story und dann eben immer wieder mal geschnitten wird zu den anderen, was die so machen und es halt alles so, ja, so kurz angeschnitten dann nur bleibt. So, ich habe mich immer wieder gefragt, hätte der nur die ganze Staffel vielleicht sogar alle anderen rausgeschnitten und nur so eine Zendaya Breaking Bad-mäßige Crime-Thriller-Story, die ja dann in so ein Coleman Domingo Rache Thriller Italo Western Standoff Finale mündet, wenn er nur das gemacht hätte, das wäre auch ein sehr radikaler Schritt gewesen und da hätte er wahrscheinlich genauso viel Hass abbekommen, wenn er die ganzen Figuren nicht geteilt hätte, aber ich frage mich, wie das dann oder ob es vielleicht nicht besser gewesen wäre, dann wirklich konsequent viele Figuren komplett rauszulassen und sich nur auf Rue so als starke Protagonistin zu fokussieren, die ja auch in der dritten Staffel von Zendaya wieder total super gespielt wird und man merkt, sie ist der große Star, auf den sich eben die Serie da einschießt und auch das meiste von der Story, aber das hätte für mich besser funktioniert, glaube ich, wenn man nur so eine reine Crime-Thriller-Gangster-Serie da aus Euphoria gemacht hätte und gesagt hätte, okay, ich pfeife jetzt da wirklich auf alles drumherum und mache mein eigenes Ding, was er ja teilweise eben macht, aber es wirkt dann nicht konsequent genug und dann eben noch so, dass so alte Sachen, die man vorher aufgebaut hat, noch ein bisschen an der Serie und an den Figuren zu zerren. Aber dadurch steht sich eben dann vieles noch selbst im Weg, so was dann halt kurz angerissen bleibt, unvollendet, frustrierend, so Ansätze, die dann nie ganz zusammenkommen.
Jetzt nochmal zu der Folge. Es ist ja dann schon ein sehr mutiger Schritt, die Hauptfigur der Serie, die auch den interessantesten Handlungsstrang hat, nach so, keine Ahnung, 45 Minuten ableben zu lassen. Und dann wird das alles, dieser ganze Rachefeldzug von Coleman Domingos Figur Ali, glaube ich, aufgezogen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, soll das uns irgendwie eine echte Katharsis geben? Weil dazu sind Rachefeldzüge in Filmen und Serien ja oft da, ne? Dass man sich so, dass man das so auslebt, wie der Mann, der für diese Fentanyl-gespikten Pillen verantwortlich ist, irgendwie 3 oder 4 Mal durchlöchert wird mit einer Pumpgun.
Ja.
Und dann gibt es da oben drauf dieses Bibelzitat.
Ja.
Und das ist nicht das letzte Bibelzitat in der Folge, weil dann gibt es ja noch diese Farm-Szene am Ende mit der Wunderkuh und ihrem Wunderkind, Kalb. Und also was, also ich war mir auch unsicher, ist das jetzt so ein Kommentar darauf, wie quasi unsere Popkultur diese Drogenhandel auch im Genre stilisiert. So, ja. Man muss nur sich die ganzen Poster von Scarface in 90er Jahre Kinderzimmern anschauen, sozusagen. Hm. Oder soll uns das wirklich so einen gefühlsmäßig auch so eine Reinigung und einen Abschluss dieser Rue-Story bieten? Also was soll das Ganze? Patrick, erklär mir das. Und vor allem erklär mir das Wunderkalb im Finale.
Also ich kann das leider auch nicht perfekt erklären. So, ich bin da auch hin und her gerissen, wie du jetzt, ob das jetzt wirklich dieser große kathartische Moment ist oder so mit Carmen Domingo. Ist ja auch neben dem Tod von Rue nach der Hälfte der Folge, ist es ja überraschend, dass dann auf einmal eigentlich Ali, also Carmen Domingos Figur, der neue Protagonist wird, weil er war ja vorher in der Serie wirklich eine Nebenfigur, der gar nicht so viel vorkam. Auch jetzt in der dritten Staffel wurde er eigentlich immer nur so von der Seite nochmal eingebracht. Es gab in der Staffel eine Folge, wo dann auch seine Vergangenheit und seine Kindheit nochmal aufgeklärt wurde und da in Flashbacks so der Charakter auf jeden Fall vertieft wurde, was man bisher noch nicht von ihm kannte. Also es wurde ein bisschen vorbereitet, glaube ich, was da am Ende passiert. Aber das hat dann wirklich zu diesem B-Movie-Tarantino-mäßigen Rächer mit der abgesägten Schrotflinte wird, der da in diesen Stripclub stürmt und dann auch diese Uniform sich da anzieht und alles. Also das ist schon so weird gewesen auch wieder, dass ich auch nicht weiß, was soll ich davon jetzt halten. Also es ist wieder leider vielleicht sogar super inszeniert, so in den Bildern sehr stark. Und auch, ich finde das Ende auch eigentlich einen schönen, ja, so Zirkelschluss zu dem, was ja, diese Farm ist ja nicht zum ersten Mal zu sehen. Die kommt ja auch am Anfang der Staffel schon vor, dass Rue das erste Mal sich so hin verirrt bei ihrem, wo sie da, die standet da ja mit dem Auto irgendwo vor der mexikanischen Grenze und bleibt dann da liegen mit dem Auto und verirrt sich da auf die Farm und lernt da zum ersten Mal so ein total heile weltmäßiges Leben kennen von den
sehr christliches
Leben, genau. Es wirkt auch erstmal ein bisschen seltsam, dass man sich denkt, das wirkt fast schon wie so eine Sekte, weil die dann auch verfährt, die Kinder haben da keine Handys, keine Social Media, bla bla bla. Und sagt so, ah, das war eigentlich das erste Mal, dass ich wie so eine Art Paradies oder so auch kennengelernt habe. Sowas, was sie halt gar nicht kennt, so mit dem ganzen Chaos und diesem ganzen Suchtthema in ihrem Leben, dass sie da einfach kurz so eine Art, ja, Paradies, eben auch wieder das biblische Motiv so ein bisschen kennengelernt hat und deswegen kehrt eben auch Ali dann am Ende zu diesem Ort zurück, hat dann ja nochmal diese kurze Vision, dass da Rue auch mit am Tisch sitzt und alles ist nochmal gut, es kommt zu diesem friedfertigen Moment, so Gott schützt uns alle. Das ist natürlich ein Bild am Ende, das weiß man schon, das kann man eigentlich nicht für voll nehmen, wenn man dann Shot, diese Einstellung von der Farm sieht und die amerikanische Flagge davor noch so weht und so, da hast du schon wieder eigentlich zwei verschiedene Gesichter in einem, so dieses heile Weltbild, wo du aber auch weißt, was alles davor passiert ist, so die Staffel, alles, was man bisher gesehen hat, war ja teilweise so dreckig und hässlich und düster und so, und dass man merkt, okay, das ist jetzt wirklich wie so eine Illusion, in die sich da die Serie nochmal flüchtet am Ende, und deswegen, ja, ist es für mich auch schwierig einzuordnen, dieser Rachefeldzug, Selbstjustiz-Trip von Ali, wie man den eigentlich jetzt zu nehmen hat, ob es wirklich so eine Genre-Überhöhung ist, die Sam Levinson da bewusst eingeht, weil es ja vorher alles schon in die Richtung gedeutet hat und der dann irgendwie sagt, okay, jetzt gehe ich einfach all in und mache da jetzt wirklich diesen Deathwish-mäßigen Reißer irgendwie draus oder so. Das ist eine schwierige Sache, da habe ich auch noch keine hundertprozentig klare Meinung zu jetzt so kurze Zeit, nachdem ich das selber auch gesehen habe und es erstmal sacken lassen habe oder so, aber ja, es bietet wieder viel Diskussionsstoff auf jeden Fall, was ja die Staffel und die Serie an sich ausmacht. So, da kann man viel drüber streiten, diskutieren. Sam Levinson, ja, bleibt da einfach jemand, der sich weiterhin so zwischen alle Stühle setzt. Und da die Serie jetzt auch zu einer Art rundem Abschluss bringt, der aber von so viel Stolpersteinen und chaotischen Zwischentönen geprägt ist, dass ich das schon spannend finde, dass die Serie so endet.
Bevor wir zum Fazit kommen, meine steile These ist, dass diese Farm, also ich weiß auch nicht, was das Kalb bedeutet, aber diese christlichen Motive, was mit den anonymen Alkoholikern zu tun haben, auch weil du gesagt hast, dass sie vorher schon mal da war,
ja,
und so dieses Ring, weil die anonymen Alkoholiker ja sehr stark auch mit christlicher Motivik und Werten arbeiten, und er ja, also Sam Levinson, glaube ich, auch über die AAs quasi raus seine Suchterkrankung im Griff bekommen hat.
Ja, soweit ich weiß mitbekommen. Auch, ja.
Das ist meine einzige Interpretation für dieses Haus. Aber Fazit, Euphoria Staffel 3, bist du froh, dass die Serie zu Ende ist?
Schon,
weil das ist
ja
jetzt offiziell bestätigt.
Ich bin schon froh. Mich strengt auch ein bisschen der Diskurs um die Serie an. Ich versuche mich dann auch rauszuziehen, aber es sind immer schon sehr extreme Meinungen. Ich meine, das ist heutzutage ja bei vielen so, dass es entweder nur, das war das geilste Finale ever oder es war das schlimmste seit Game of Thrones oder so, dass da immer mit so Superlativen um sich geworfen wird. Und ich bin halt eher ein bisschen in der Mitte da jetzt zum Staffelfazit. Also ich fand da viele Sachen mutig, spannend, interessant. Ich fand auch vieles dann, aber daneben hat nicht funktioniert. Wie ich schon mehrmals gesagt habe, Potenzial wurde da teilweise total verschenkt. Viele Figuren, wie die auch mit denen umgegangen wurde, und fand ich irgendwie unwürdig für einen Serienabschluss, aber dann gleichzeitig war ich wieder irgendwie am Bewundern, was da für radikale Wege auch eingeschlagen wurden. Also ich fand sie auf jeden Fall deutlich schwächer als die ersten beiden Staffeln, da war ich ja auch großer Fan von. Man merkt schon irgendwie, Sam Levinson hat da, glaube ich, auch Probleme gehabt, da jetzt alles zu einem zufriedenstellenden Abschluss zu bringen, gerade weil jetzt viel Zeit vergangen ist und auch ja viel um seine Persona auch jetzt diskutiert wird oder so, wo ich auch nichts zu sagen kann, weil ich nicht weiß, was alles wirklich passiert ist, aber er wird ja jetzt gerne auch mal fast schon wie so ein Antichrist dargestellt, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Und gleichzeitig ist ja aber auch bekannt, was er selber für Probleme in der Vergangenheit hat und wie persönlich diese Serie für ihn ist. Und ich finde, das kommt auch in der dritten Staffel immer noch rüber, so wie viel von seinem Leidensweg, den er da auch selber hatte, durch seine Drogensucht oder so, dann auch immer noch mit drin schmeckt, so dieser drin steckt, dieser Schmerz, diese Verzweiflung, auch dieses Verbitterte irgendwie auch gerade dieser, die dritte Staffel ist für mich mehr noch so ein Status quo über Amerika jetzt gerade oder so, gerade mit dem Zeitsprung, dass es da ins Hier und Jetzt eintaucht und auch alle Figuren aus der Highschool sich jetzt mit diesem gegenwärtigen Erwachsenenleben in Amerika rumschlagen müssen, das finde ich immer noch interessant genug, dass ich die Serie gern so weiterverfolgt habe, aber jetzt auch gemerkt habe, jetzt nochmal eine Staffel irgendwie dahinterher zu schieben und dann vielleicht, wenn Rue weg ist, dann nochmal, keine Ahnung, Spin-off-mäßig in die anderen Figuren reinzugehen. Ich glaube, da sind wir jetzt an einem Punkt, wo sie es im Klein-Klein verheddert alles, und ich bin jetzt auch froh, wenn jetzt angekündigt zumindest ist, dass die dritte Staffel wirklich das Finale-Finale ist, das ist fein für mich. So, also.
Glaubst du, letzte Frage, dass die dritte Staffel in der öffentlichen Wahrnehmung den Ruf der Serie ruinieren wird? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Game of Thrones ist das so ein bisschen passiert, da muss man jetzt immer dazu sagen, aber die ersten vier Staffeln waren ja sehr gut, aber so, es ist klar, dass das Finale den ganzen Diskurs für die Zukunft der Serie bestimmt hat,
ja,
sozusagen.
Das ist eine gute Frage, weil ich halt nicht weiß, wie es in Zukunft jetzt aussieht, weil es auch eben so frisch passiert ist. So, wir stecken ja noch mittendrin in diesem so, Leute verarbeiten gerade die dritte Staffel und das Finale, aber es wird schon seine Spuren auf jeden Fall hinterlassen, da bin ich mir sicher, weil die ersten beiden halt so erfolgreich waren, so viele Fans hatten, die wirklich, ich meine, da gab es auch schon Kritik eben an vielen, was Sam Levinson da gemacht hat, was gerade die Darstellung angeht und die Inszenierung von Elend und Freizügigkeit und so weiter, aber ich glaube, diese dritte Staffel, die war so durchwachsen und auch sehr teilweise negativ geprägt, was es ja vorher nicht gab, dass sie schon immer wieder jetzt mit aufgegriffen wird, wenn man über dieses Gesamtvermächtnis von Euphoria spricht und gerade durch Sam Levinson Ruf, der sich eben auch nochmal ins Negative verändert hat über den Verlauf der letzten Jahre oder so, ich glaube, die wird jetzt schon immer wie so ein Schmutzfleck zumindest auf der bisher nicht ganz so weißen Weste von Euphoria, aber die wird da immer in den Diskurs jetzt, glaube ich, ein Stück weit mit reinspielen.
Okay, das ist doch mein Fazit zu Euphoria Staffel 3, streamt bei HBO Max und Sky Wow. Ich fände es interessant, liebe Streamgestöber-HörerInnen, wenn ihr zum Beispiel an podcast@moviepilot.de oder auch bei den Kommentaren, zum Beispiel bei Spotify, könnt ihr Kommentare zu einzelnen Folgen hinterlassen, mal schreibt, wie ihr das Finale findet. So, ich fände es das mal spannend, das zu hören. Ich kriege nur halt diese extremen Reaktionen immer bei Twitter und so weiter mit. Fand jetzt deinen nuancierten Take auch sehr interessant. Danke, Patrick, dass du ihn mitgebracht hast.
Ja, danke schön.
Ich habe es auf jeden Fall nicht bereut, die letzte Folge zu schauen, weil es super interessant und weird aussah. Weiß aber nicht, ob ich jetzt wirklich nochmal alle anderen Folgen aus der dritten Staffel schaue. So viel von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes.